Wir wollen gemeinsam unsere Bibeln aufschlagen, Offenbarung Kapitel 16. Heute wollen wir dort machen, wo wir am letzten Sonntag stehen geblieben sind. Und überschrieben habe ich die Predigt heute Morgen, genauso wie auch den letzten Sonntag, mit dem Titel Sie haben es verdient. Sie haben es verdient. Es geht ja in dem 16. Kapitel der Offenbarung um die Schalengerichte Gottes. Es sind die letzten Gerichte Gottes, die in der Trübsalzeit über die Menschheit kommen werden. Und die Schrift sagt uns, eigentlich ist es ein Engel Gottes, der spricht hier in Kapitel 16, er sagt, dass die rebellischen Menschen der Trübsalzeit diese besonders schwere Gerichte Gottes verdient haben. Ja? Nun, wir schauen unsere moderne Gesellschaft an und wir denken, unsere Gesellschaft heute ist nicht anders zu bewerten. Auch der moderne Mensch hat die Gerichte Gottes eigentlich verdient, mit Sicherheit verdient. Dass es noch nicht in der Weise hereinbricht über die Menschheit heute, wie es eins sein wird in der Trübsalzeit, spricht von der Geduld Gottes. Es spricht von dieser besonderen Gnadenzeit, in der wir heute noch leben. Heute heißt es noch, wer Ohren hat zum Hören, was? Der höre. Und wie dringlich ist dieser Mahnruf gerade heute in unserer Zeit? Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Der Text in Kapitel 15, also das Kapitel vorher in Offenbarung, versichert uns eben, dass die Schalengerichte die letzten Gerichte sein werden, die über die Menschheit kommen. Ja, ich lese noch einmal den ersten Vers, Kapitel 15, Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Und mancher von euch wird denken, Gott sei Dank. Wir haben manche Gerichte gemeinsam angeschaut. Ja, und eine Schrecklichkeit jagt die andere in diesen Gerichten. Aber die letzten Zornschalengerichte, die sind doch nicht zu überbieten. Sie sind furchtbar. So, letzten Sonntag sind wir bei Vers 7 stehen geblieben. Und ich lese diesen Vers 7 und möchte einige Gedanken dazu mitteilen. Es steht geschrieben, Kapitel 16, Vers 7, und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen, ja, o Herr, Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Wir lesen diesen Vers und sind vielleicht im ersten Moment ein bisschen verwirrt. Ja, wir fragen uns, naja, wie kann das sein, dass noch eine Stimme zu hören ist aus dem Tempel, dem himmlischen Tempel? Und schließlich haben wir ja gemeinsam gelesen in dem vorhergehenden Kapitel 15, dass niemand in dem himmlischen Tempel ist, außer Gott selbst. Ja, ich lese noch einmal den 18. Vers, das ist der letzte Vers des 15. Kapitels. Und der Tempel im Himmel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. So, niemand ist im Tempel, außer Gott selbst, seine Herrlichkeit, mit seiner Herrlichkeit. Die Engel haben den Tempel verlassen. Wer spricht hier? Vorher hat Gott selbst gesprochen, aber hier hören wir noch eine andere Stimme. So, ich habe das immer und immer wieder erwähnt. Wenn wir unsere stille Zeit haben oder Bibelstudium machen, es ist immer gut, mehrere Übersetzungen zu lesen, und manchmal hilft es uns auch, solche Fragen oder problematische Stellen zu erklären. Ja, und deshalb lese ich uns heute Morgen einmal aus der Elberfelder Übersetzung, die wiederum präziser ist als die Luther-Übersetzung, aus der ich vorher, es war eigentlich die Schlachter-Übersetzung, aus der ich vorher zitiert habe. In der Elberfelder Übersetzung heißt es folgendermaßen, hört genau zu. Und ich hörte den Altar sagen. Oh, den Altar? Was sagt der Altar? Ja, Herr, Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. So, jetzt verstehen wir es, ja? Der himmlische Altar, der Räucheraltar, der in dem Tempel war, nicht außerhalb des Tempels, das war der Opferaltar, im Inneren des Tempels war ein Räucheraltar. Auf diesem Altar, auf dem die Gebete der Heiligen vermischt mit dem Weihrauch, wie die Schrift sagt, Gott dargebracht worden sind, dieser Altar spricht, er wird personifiziert. Und er sagt genau das Gleiche, was der Engel vorher auch gesagt hat. In anderen Worten, aber es geht um dasselbe, dass Gott, der Allmächtige, in allem, was er tut, auch in diesen Gerichten, gerecht ist. Ja, das heißt, es ist korrekt, was er tut mit der Menschheit. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich wurde, als ich über diesen sprechenden Altar nachgedacht habe, an zwei besondere Begebenheiten in der Heiligen Schrift erinnert. Die erste Begebenheit ist die, wobei ein Esel des Propheten Biliam gesprochen hat, um diesen zu warnen. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Ja, 4. Mose 22. Ja. Und in dieser Geschichte wird deutlich, dass eigentlich der Prophet Biliam der Esel gewesen ist und nicht sein Reittier. Ja. Der Esel hat mehr Einsicht gehabt als sein Reiter. Und das ist ja nicht unbedingt, was dem modernen Menschen einfach oder leicht fällt zu glauben, dass ein Tier sprechen kann. Aber ihr Lieben, ist das ein Problem für Gott, unseren Vater, ein Lasttier, ein Esel sprechen zu lassen? Wenn es ihm beliebt? Wenn Gott das so will, der kann das. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe keine Schwierigkeiten damit. Und die Frage ist immer wieder, was für ein Bild haben wir eigentlich über Gott, unseren himmlischen Vater? Was glauben wir von ihm? Glauben wir, dass er nur so ein bisschen ein mächtigerer Mensch ist wie wir? Ihr Lieben, Gott, unser himmlischer Vater, er gehört nicht zu dieser Schöpfung. Er hat alles gemacht. Er steht außerhalb dieser Schöpfung. Was ist ihm unmöglich? Zu lügen ist ihm unmöglich. Das wissen wir. Was glauben wir, wer Gott wirklich ist? Die zweite Begebenheit, an die ich erinnert werde, im Zusammenhang dieser Stelle in der Offenbarung, wobei uns versichert wird, dass der Altar spricht, die zweite Stelle, an die ich erinnert werde, ist die Stelle, wobei Jesus zu den Pharisäern sagt, als er nach Jerusalem eingezogen ist, er versichert den Pharisäern, dass wenn seine Jünger geschwiegen hätten. Was sagt er dann? Die Steine hätten geschrien. Die Steine hätten die Aufgabe der Jünger übernommen. Ihr Lieben, so wichtig war dieses Ereignis des Einzugs Jesu in Jerusalem von der prophetischen Warte aus gewesen. Lukas 19, Vers 40. Ich lese uns mal diesen Vers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das heißt zu den Pharisäern, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, die Jünger, dann würden die Steine schreien. Manche Bibellehrer denken, naja, und sagen auch und lehren das auch, ach, wir müssen das nicht wortwörtlich nehmen. Ja, Jesus meint das poetisch. Ja, sie meinen, dass es so ähnlich zu interpretieren ist, als wie das, was wir in den Psalmen lesen, wenn gesagt wird, dass die Himmel die Ehre Gottes erzählen. Und die Feste verkünden seine Händewerk und so weiter. Ich denke nicht, dass Jesus poetisch gesprochen hat, ihr Lieben. Nie hat Jesus von sich selbst behauptet, dass er ein Poet ist. Niemand hat von Jesus behauptet, dass er ein Poet ist. Warum soll Jesus poetisch sprechen? Jesus hat es ja auch nicht poetisch gemeint, als er den verstorbenen Lazarus nach 3 Tagen aufgefordert, aus dem Grab zu kommen und er tatsächlich auch gekommen ist. Wo ist Poesie in dieser Geschichte? Jesus hat es auch nicht poetisch gemeint, als er zu seinem Jünger Petrus sagte, dass er auf dem Wasser zu ihm kommen sollte. Und Jesus und Petrus ist gekommen. So, wenn Jesus sagt, wenn diese schweigen sollen, dann würden die Steine schreien, dann weiß ich doch als ein Mensch des Glaubens, der Jesus ganz genau kennt, Jesus meint genau das, was er sagt. Wenn Gott will, sprechen die Tiere, sprechen die Steine, ist überhaupt kein Problem. Und deshalb wundert es mich nicht, und es sollte uns überhaupt nicht wundern, dass wir in diesem Text lesen, dass der Altar selbst spricht und genau das behauptet, was der Engel Gottes vorher behauptet hat, dass diese Gerichte Gottes, die nun wieder über die Menschen hereinbrechen werden, gerecht sind. Das heißt, es ist schon richtig, was Gott macht. Warum? Weil die Menschen es verdient haben. Sie haben es verdient. Und jetzt kommen wir zu dem vierten Gericht, Verse 8 und 9. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne. Und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versenkt mit großer Hitze. Und sie lästerten den Namen Gottes. Stellt euch mal vor. Der Macht hat über diese Plagen. So, sie haben das verstanden. Es ist Gott, der diese Plagen über sie hereinbrechen lässt. Und sie lästern seinen Namen. Und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Ihr Lieben, das, was wir hier lesen, ist das, worüber sich heute sehr viele Menschen Sorgen machen, besonders jüngere Menschen. Ihr habt das mit Sicherheit mitbekommen. Letzten Freitag gab es wieder eine große Demonstration. Ich glaube, das heißt Friday for Future, ja? Wo die Menschen zusammenkommen und demonstrieren gegen die Umweltverschmutzung und die globale Erwärmung. Unser Text spricht von der echten globalen Erwärmung und nicht von einer eingebildeten. Es wird von solch einer großen Hitze gesprochen, dass die Menschen versenkt werden. Letzten Sommer haben wir hier im Okanagan so einen kleinen Hinweis darauf gehabt oder bekommen, wie es sein wird auf der Erde in der Trübsalzeit. Und meine Frau Karin und ich, wir waren an dem heißesten Tag in diesem Sommer bei dem Grad Walk gewesen. Wisst ihr, was ein Grad Walk ist? Ja, unsere Tochter Nikki hat absolviert in der High School. Und dann machen die als junge Menschen, dass sie eine bestimmte Strecke dort am See entlang gehen. Und das ist Grad Walk. Und dann stehen da die Eltern und in dieser Weise gratuliert man den Absolventen und so weiter und so weiter. So am heißesten Tag in diesem Jahr, in diesem Sommer, waren wir also dort am See. Haben diesen Grad Walk mitgemacht. Die meiste Zeit standen wir im Schatten. Wir haben sogar einen Schirm mitgehabt, um im Schatten zu sein. Wir haben genug zu trinken gehabt. Wir haben sogar Sprühfläschchen gehabt, damit wir uns ansprühen können. Und wir waren dort am See. Am See ist es sowieso ein bisschen mehr temperierter als in der Stadt. Und ihr Lieben, nach einer halben Stunde mussten wir nach Hause aufgrund der Hitze oder während der Hitze. Das war einfach zu belastend gewesen für den Kreislauf. Und ich frage mich, wie die Menschen, die draußen arbeiten müssen bei so einer Hitze, wie die das machen. Ich habe keine Ahnung. So, die Hitze aber im vergangenen Sommer oder des vergangenen Sommers ist nichts im Vergleich zu dem, was wir hier im Text lesen. Zu diesem Zeitpunkt, während der Trübsalzeit, werden die Menschen durch die Sonnenstrahlen versenkt, das heißt, sie werden Brandwunden haben. Wer von euch schon Brandwunden gehabt hat, der weiß, was das für Schmerzen sind. Und nicht nur das, nicht nur, dass die Menschen durch diese Hitze leiden werden, die Natur wird doch auch davon betroffen. Die Eisgletscher werden schmelzen, sodass der Meeresspiegel nach der Berechnung der Experten um sage und schreibe 61 Meter steigen werden, wird. Meeresspiegel wird steigen um 61 Meter. So, wenn all die Gletscher schmelzen, die wir haben, 61 Meter wird das Meer steigen. Es war am 29. August 2005, manche von euch können sich vielleicht erinnern, an diesem Tag stieg der Meeresspiegel während des Sturms Katrina um nur 4,5 Meter vor der Stadt New Orleans. Und das war eine gewaltige Katastrophe gewesen. Wir haben das so ein bisschen mitbekommen in unseren Nachrichten. Aber 80% der Stadt New Orleans stand unter Wasser, mehrere Meter unter Wasser. 1500 Menschen sind ums Leben gekommen. Und deshalb sind so wenige ums Leben gekommen, weil die Woche vorher die Menschen immer und immer wieder gewarnt worden sind, sich zu evakuieren, sagt man das, sich zu evakuieren, aus der Stadt raus, irgendwo anders hin. Man hat sie gewarnt, viele sind trotzdem geblieben und manche von ihnen sind dann auch ertrunken. Der Schaden belief sich auf 70 Billionen US-Dollar. Ich kann mir nicht vorstellen, was das sind Zahlen, die über mein Verständnis hinausgehen. Ja, so, aber es war in anderen Worten gesagt eine gewaltige Katastrophe. Das Szenario, was uns hier so ein bisschen angedeutet wird, viel wird ja nicht gesagt, aber dieses Szenario spricht hier in der Offenbarung von einer viel gewaltigeren Katastrophe. Und was tun die Menschen? Was tun die Menschen? Wir lesen, sie lästern Gott, von dem sie ganz genau wissen, dass er Macht hat über diese Plagen. Stellt euch mal vor. Und sie tun nicht Buße. Und für mich ist das wiederum ein Hinweis auf den Einfluss der bösen Mächte auf diese Menschen, die einfach zu Buße nicht mehr fähig sind. Warum? Weil sie ihre Seele, weil sie sich selbst dem Antichristen anvertraut haben. Und das ist, was uns Kapitel 13 versichert. Die Menschen haben sich dem Antichristen überschrieben und ernten nun die Frucht dieser Entscheidung. Sie können nicht mehr Buße tun, obwohl sie ganz genau wissen, wer Gott wirklich ist. Nämlich der Schöpfer, der die Naturgewalt nach seinem Willen beherrscht. Wir lesen weiter im Zusammenhang des fünften Schalengerichtes folgendes. Das ist das nächste Gericht, über das wir gemeinsam nachdenken werden. Verse 10 und 11. Und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres. Und dessen Reich wurde verfinstert. Und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Und sie taten nicht Buße von ihren Werken. So, wir lesen hier von einer weltweiten Dunkelheit. Ja? Dem Bericht der Offenbarung nach wird der Antichrist von der Stadt Babylon aus herrschen. Diese Stadt wird wieder aufgebaut, es wird das Zentrum seiner Macht sein, das ist, wo sein Thron stehen wird, das meint das Zentrum seiner Macht. Aber sein Reich wird ja die ganze Welt umspannen und deshalb wird die Dunkelheit über die ganze Erde sein. Auch dieses Gericht erinnert uns an die eine der Plagen in Ägypten. Ja, es war die 9. Plage und sie kam über Ägypten nicht, aber über Israel. Ja, und wir denken, naja, Dunkelheit, was ist denn Schlimmes dran? Ja, es ist schlimm aus zweierlei Gründen. Einmal wird uns gesagt, sie zerbissen vor Schmerzen ihre Zungen. So. Irgendwie hängt die Dunkelheit damit zusammen, dass die Menschen wieder gequält werden. Aber in der Dunkelheit, weiß man, oder in der Finsternis, zerbricht jegliche soziale Ordnung des Menschen. Ja, und das ist das, was uns die Psychiater versichern, dass im Dunkeln das Böse, das Unmoralische, das Rebellische im Menschen hochkommt. Warum? Weil der Mensch denkt, dass ihn niemand sieht. Und deshalb wird er kriminell. So, und wenn die Menschen schon böse und unmoralisch und rebellisch gewesen sind, gehören zu dem Antichristen, dann können wir uns denken, dass das Anbrechen der Dunkelheit das Ganze nur noch verstärkt. Es wird nur noch schlimmer. Jegliche soziale Ordnung, die bis zu diesem Zeitpunkt aufrechterhalten wurde, wird in der Dunkelheit aufhören. Dem Bösen sind tatsächlich keine Grenzen mehr gesetzt. Unser Heiland und Herr Jesus Christus hat von diesem Gericht schon vorher gesagt. Ich lese uns Aus Markus 13, Vers 24, Jesus sagt, aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und hier in unserem Text, hier in Offenbarung 16, wird diese Prophetie Jesu, die er seiner Zeit ausgesprochen hat, lebend auf dieser Erde und dienend hier in der Zeitlichkeit, diese Prophetie Jesu wird nun vervollständigt und uns wird gesagt, dass die zu dem Antichristen gehörenden Menschen furchtbare Schmerzen haben werden, sie werden leiden und sie werden eben in dieser Dunkelheit keine Freude, keinen Spaß haben. Ich wundere mich manchmal, dass manche so leichtfertig über die Hölle sprechen. Ja, oh, ich werde mit meinen Kumpels eine wunderbare Party haben in der Hölle, weil sie auch dort sind. Wie kann ein Mensch so etwas sagen? Es ist doch eine absolute Eselei, Dummheit, so etwas zu sagen. Ja? Vor allem, wenn man die Bibel aufschlägt und darüber nachliest, was Jesus selbst, der aus der Ewigkeit gekommen hat, uns über die Hölle versichert. Es ist kein Spaß. Und hier wiederum lesen wir, dass der Mensch nicht dazu in der Lage ist, Buße zu tun. Ja? Trotz der unsagbaren Schmerzen, ja, sie zerbeißen sich die Zungen, schon allein die Vorstellung ist furchtbar, sie sind nicht in der Lage, Buße zu tun. Ja? Als eine Randbemerkung möchte ich Folgendes hinzufügen. Das ist das, was mich interessiert hat. Also als ich diese Gerichte Gottes, Schalengerichte Gottes, als ich darüber gelesen habe, ist mir eins aufgefallen, dass uns die Zeitdauer dieser Gerichte nicht offenbart wird. Uns wird nicht gesagt, oh, das erste Gericht war 2 Wochen, 5 Wochen, 1 Monat, 1 Jahr, wird nichts gesagt. Ja? Und das ist, was mich interessiert. Wie lange dauern die Gerichte, wenn sie nacheinander stattfinden, wie lange dauern sie? Kann man da irgendwas dazu sagen? Und deshalb habe ich mich einmal hingesetzt und ich habe gerechnet. So, wenn die Schalengerichte in der Mitte der Trübsalzeit beginnen und mit dem Kommen des Herrn Jesus Christus auf diese Erde enden, bedeutet es, dass die Schalengerichte insgesamt, diese 7 Schalengerichte, sich in den 3,5 Jahren abwickeln werden. Ja? 3,5 Jahre sind 42 Monate, geteilt durch 7 sind ja 7 Gerichte, bedeutet es möglicherweise, ich weiß es nicht, dass jedes der Gerichte Gottes genau 6 Monate dauern wird. Und das fand ich interessant. In der Bibel symbolisiert die Zahl 6 den Menschen und die Schwäche des Menschen, es symbolisiert das Böse, die Zahl 6 symbolisiert ebenso die Manifestation der Sünde. Ich finde es sehr interessant, das zu entdecken. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Ich will nicht zu viel darüber sprechen, zu viel daraus machen. Aber eins sollten wir wissen. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Denkt ihr, dass Covid Zufall ist? So, wir werden darauf aufmerksam gemacht, auch durch das Reden Jesu, dass der kleinste Buchstabe in der Heiligen Schrift eine Bedeutung hat. So, wenn der kleinste Buchstabe in der Heiligen Schrift Bedeutung hat, dann hat auch die Zahl, jede Zahl in der Schrift eine Bedeutung. So, wir können uns zum Beispiel fragen, warum dauert die Trübsalzeit genau 7 Jahre? Warum nicht 11? Warum nicht 12? Sind da auch gute Zahlen? Und die Antwort finden wir in dem Buche des Propheten Daniel. So, warum sind es jeweils 7 Siegelgerichte, 7 Trompetengerichte, 7 Schalengerichte, also 3 mal 7. So, 3 ist die Zahl der Vollständigkeiten der Heiligen Schrift. 7 ist die Zahl der Vollständigkeit und der Perfektion. 3 mal 7 ist 21. 21 symbolisiert die große Bosheit der Rebellion und Sünde des Menschen. Interessanterweise sind uns genau 21 große Ereignisse der Rebellion genannt, nachdem das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen sind. 21, ihr könnt es nachrechnen. Jede Zahl, ihr Lieben, Jeder Buchstabe in der Heiligen Schrift hat eine Bedeutung. Dass wir oft nicht den Durchblick, dass ich oft nicht den Durchblick habe, hängt eben damit zusammen, dass ich nicht so weise, so klug bin, diese Dinge dann auch zu erkennen. Aber manchmal wird einem doch ein Lichtblick gegeben und dann freut man sich über diese Dinge. Und interessanterweise ist es so, dass die Zahl 7 in der Offenbarung 54 Mal gebraucht wird. Denkt ihr, dass es Zufall ist? So, wir lesen weiter über das sechste Schalengericht, Verse 12 und 16. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. So, ihr Lieben, wie können wir diese Dinge vergeistlichen, wenn hier für uns die Stellen genannt werden, die wir geografisch einordnen können? Wo ist der Euphrat heute? Ihr wisst, dass er fließt durch Syrien unter anderem, beginnt am Berg Ararat, interessant auch, fließt ein bisschen durch die Türkei und dann durch Syrien. Und sein Wasser vertrocknete, damit der König von Anfang, oder damit den Königen, Mehrzahl, von Anfang der Sonne der Weg bereitet würde. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Das sind nämlich dämonische Geister. So, hier wird uns die Erklärung gegeben, was diese Frösche sind. Wir brauchen uns das nicht irgendwie zusammenzuwürfeln, und um herauszufinden. Wir brauchen nicht, we don't have to guess, sagt man. Wir brauchen nicht vermuten. Uns wird gesagt, das sind die dämonischen Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde, zu den anderen Königen und des ganzen Erdkreises, zu den Königen des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Und dann wird ein Einschub gemacht. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Diese Warnung bezieht sich auf die Menschen, die während dieser Zeit der Trübsal immer noch an Jesus festhalten werden. Und ihnen wird gesagt, seid wachsam, seid wachsam. Und er, und übrigens in vielen anderen Übersetzungen steht, und das ist korrekter wiederum, und sie, das heißt, diese falsche Dreieinigkeit, ja, und die Geister, diese bösen Geister, sie versammeln die ganzen Könige an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. So, die meisten von uns wissen wahrscheinlich, worum es hier geht, in diesem Text. Es geht eben um diesen Konflikt, der am Ende der Trübsalzeit stattfinden wird, ja, und dem man etwas oberflächlich oder unpräzise die Schlacht von Harmagedon nennt. Es handelt sich dabei nicht nur um eine Schlacht, ja, sondern um einen Kampf, um einen Konflikt, können wir sagen, der sich über einen längeren Zeitabschnitt abwickelt und manche anderen Ereignisse auch einschließt. So zum Beispiel, wie hier gesagt wird im Text, das Austrocknen des Flusses Euphrat. Ja, das gehört ja auch zu dem Konflikt Harmagedon. Und so beginnt das. Es ist interessant, letzte Woche, und das, ich finde es faszinierend, letzte Woche las ich in einer israelischen Zeitung, dass der Euphrat gerade jetzt am Austrocknen ist. Und das hängt damit zusammen, weil der Regen ausgeblieben ist dieses Jahr und auch, weil Türkei eben einen Wasserdamm gebaut hat. Die haben einen Wasserdamm gebaut und den Wasserfluss dieses Flusses Euphrat dann auch beeinträchtigt. Mittlerweile spricht man davon, von einer humanitären Katastrophe in diesen Gebieten Syriens, weil die kein Wasser haben. Zum Trinken, weder zum Trinken, noch für ihre Tiere, noch für die Landwirtschaft. Aber das ist ja alles nicht so wichtig heute. Ja, heute ist Covid wichtig. So, wir hören nur Covid, nichts anderes. Und davon, was wir hören, wenn wir die Hälfte nur glauben, ist auch verkehrt. Aber wie auch immer. So denke ich, dass das Austrocknen des Euphrates gerade zu diesem Zeitpunkt davon spricht, dass wir uns hier befinden, von dem, ja, hier Offenbarung 16, wenn vom Austrocknen des Euphrates gesagt wird. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, wir sind noch nicht so weit. Ja, wir sind nicht einmal am Anfang der Trübsalzeit. Wir warten. Das heißt, wir warten nicht auf das Kommen des Antichristen, aber die Trübsalzeit ist nicht angebrochen. Wir warten auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Aber ich fand es einfach nur interessant, dass gerade letzte Woche, wobei ich mich mit diesen Dingen beschäftigt habe, ich darüber lese. Wie kommt das, ja? Dass der Euphrat austrocknet? Aber wie auch immer. So, der Konflikt von Armageddon schließt also als erste Phase eben das ein, dass der Fluss übernatürlich, Gott wird es tun, trocken wird. Ja, und so, dass die Könige vom Osten Mehrheit, wie viele es sind, davon werden wir noch hören, sprechen, nun die Gelegenheit haben, über diesen Fluss wohin zu ziehen? Nach Wanne-Eickel? Nein. Vor Israel. Die wollen nach Israel ziehen. Die werden nach Israel kommen. Und dann wird auch gesagt, dass die Herrscher dieser Erde durch dämonische Überredung, durch Zeichen, die vollbracht werden, auch mit dazu eingestiftet werden, mit ihren Armeen zu demselben Ort zu kommen. Ja? So, es ist ein von bösen Geistern angezettelter Krieg, von dem wir hier lesen. Vielleicht ist jeder Krieg das weiß ich nicht, kann mir das vorstellen, aber eines Tages werden wir das wissen. So, und der Konflikt von Armageddon ist dann auch schlussendlich der Konflikt, bei dem Jesus selbst kommt mit seinen Heiligen, das wissen wir, ja, und diese Armada des Antichristen besiegen wird. Und darauf werden wir eben in diesem Einschub aufmerksam gemacht, wenn Jesus sagt, wenn Jesus warnt, siehe, ich komme wie ein Dieb. Ja, glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Es ist nicht das erste Mal, dass uns diese Warnung zugerufen wird in der Schrift. Und das bedeutet, dass eigentlich zu jeder Zeit die gläubigen Menschen, die Heiligen Gottes, wachsam sein müssen. Und ihr Leben in unserer Zeit. Müssen wir wachsam sein? Oh, wir müssen sehr wachsam sein. Sehr wachsam sein. Nun, im Alten Testament, und viele wissen das vielleicht, lesen wir von einem ähnlichen Konflikt. Ja, in Hesekiel 38 und 39. Wenn ihr heute Nachmittag Zeit habt, lest doch diese Stellen und vergleicht sie einmal zu dem, was hier steht in Offenbarung 16. Aber im Voraus möchte ich nur Folgendes sagen. Der Krieg in Hesekiel 38 ist nicht der Konflikt von Armageddon, ja, sondern der Krieg in Hesekiel 38 ist das, was die Welt als nächstes erwartet. Das ist, was als nächstes kommt, bevor die Trübsalzeit dann auch anbricht. Ja? Der Krieg, von dem wir hier lesen, wird am Ende der Trübsalzeit stattfinden. Und hier in Kapitel 16 wird uns in groben Zügen, ja, etwas zu diesem Konflikt gesagt. Später, Kapitel 17, 18 und so weiter, werden uns Einzelheiten im Zusammenhang dieses Konfliktes vermittelt. Und ihr Lieben, im Alten Testament finden wir auch sehr viele Einzelheiten im Zusammenhang dieses Konfliktes. Aber das wäre zu viel, um alles in eine Predigt einzupacken. Deshalb werden wir das vielleicht irgendwann in einer Bibelstunde machen. Aber so wird zum Beispiel, und hier nehme ich das voraus, ich greife das voraus, im Zusammenhang dieses Konfliktes Armageddon wird uns ganz genau gesagt, was mit Babylon, der Stadt Babylon, passiert und auch mit Jerusalem. Ja? Es wird erklärt, dass Jerusalem zerstört sein wird und so weiter und so weiter. Es wird gesagt, wie sich die Armeen des Antichristen oder unter der Befehlshaberschaft, sagt man noch, wie sagt man? Befehlsgewalt des Antichristen, wie sie sich bewegen werden, dass sie nach Bosra gehen werden. Warum nach Bosra? Der Text erklärt uns das. Bosra ist das heutige Jordanien. Aber wie gesagt, ich werde diese Einzelheiten nicht alle erwähnen, sondern nur das, was wir hier im Text finden. Was ich aber unterstreichen möchte an dieser Stelle ist Folgendes. Ihr Lieben, das Wort Gottes ist sehr detailliert. sehr, sehr detailliert in der Erklärung der Zukunft. Ja, zum Beispiel auch eben mit diesem Kampf oder Schlacht von Armageddon. Und wir fragen uns, naja, warum muss die Bibel das tun? Ja, warum beschreibt sie die Zukunft so genau? Erstens muss uns deutlich werden, ja, dass Gott, unser himmlischer Vater, das Ende vom Anfang erkennt es. Er hat es festgelegt. Und er öffnet uns, seinen Kindern, den Blick dafür, wie gewaltig und herrlich er ist. Das ist das Erste. Wir müssen verstehen, wer Gott wirklich ist. Er gehört nicht zu dieser Schöpfung. Er steht außerhalb der Schöpfung. Er kann Dinge vollbringen, die unseren Verstand einfach platzen lassen. Aber nicht nur das. Wenn wir diese Dinge lesen, wie zum Beispiel hier in Kapitel 16, die Gerichte, die hereinbrechen, dann sollen wir als Kinder Gottes auch verstehen und als die Gemeinde des Herrn Jesu Christi, dass wir für diese Dinge nicht bestimmt sind. Und das soll uns freudig machen, zuversichtlich machen. Aber nicht nur das, es ist nicht nur für uns gut, dass wir diese Dinge wissen und dann auch froh sind, dass wir davor bewahrt werden, sondern wir haben viele ungläubige Freunde. Wir haben viele ungläubige oder manche ungläubige Kinder, ja, Verwandte. Es ist gut, wenn wir diese Dinge mit ihnen besprechen, sie darauf aufmerksam machen, damit, wenn sie sich in dieser Zeit befinden, auf einmal überlegen und denken, das, was die Eltern mir erzählt haben, das ereignet sich jetzt. Ja, und dass sie die Möglichkeit haben oder endlich den Anstoß dazu haben, ihr Leben Jesus Christus zu übereignen, ja. Aber mehr als das, ja, wenn Gott, unser Vater, so präzise ist, so genau ist in der Erklärung der Menschheitsgeschichte, dann verstehen wir auch, dass er sehr genau ist, auch mit der Sünde. Er kehrt nichts unter den Teppich. Und das sollte uns warnen, ja, mit der Sünde nicht zu spielen. Und nicht zu sagen, oh, mir wird schon vergeben. Ihr Lieben, wir müssen die Buße ernst nehmen. Wenn wir in Sünde fallen, ja, wir müssen die Buße sehr ernst nehmen. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, wir dürfen die Entscheidung für Jesus Christus nicht auf die lange Bank schieben. Die letzte Woche haben wir für einen Menschen gebetet, John Klaassen. Ja, er ist in der Gemeinde aufgewachsen. Hat das Evangelium gehört, bestimmt nicht nur einmal, sondern mehrere Mal. In den letzten Wochen wurde er von einigen, bestimmt darauf, ja, von einem weiß ich, Andreas, darauf aufmerksam gemacht, dass er sein Leben Jesus Christus anvertrauen soll, dass er nicht zögern soll. Er hat darüber gelächelt, wahrscheinlich nicht gemacht. Wahrscheinlich mit der Einstellung, oh, ich habe noch Zeit. Und dann fällt er in Koma. Und er lag 21 Tage im Koma? 24 Tage im Koma gelegen? Tja. Ist unglaublich, ja? Jetzt ist er aufgewacht, er ist so schwach, er kann sich kaum bewegen, aber es scheint so, dass er sein Verständnis da ist. Und ich denke, das ist die Gelegenheit, die Gott ihm noch einmal gibt, dass er sein Leben Jesus anvertraut. Ob er das tut? Ja, das weiß ich nicht, aber wir können dafür beten, dass er das tut. Aber ihr Lieben, wir können diese Entscheidung, unser Leben Jesus anzuvertrauen, nicht auf die lange Bank schicken. Schicken? No. Schieben, das ist das Wort. Ja? Tun wir es heute? Das ist das Beste, was wir tun können. Was morgen ist, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht einmal, was in den nächsten Minuten passiert mit uns. So lassen wir es einfach nicht so weit kommen in unserem Leben. Und wie gesagt, warnen wir auch andere genau davor, ja, die Entscheidung für Jesus auf die lange Bank zu schieben. Ich schließe mit 2. Korinther 6, Vers 2. Es heißt in der Heiligen Schrift, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Ihr Lieben, es ist immer noch die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, Das ist wunderbar. Das ist wunderbar, dass wir dein Wort lesen und uns nicht nur Kochrezepte weitergegeben werden oder Anweisungen, wie wir gesund leben sollen. Uns wird ganz genau gesagt, wie wir von der Sünde freikommen. Uns wird ganz genau gesagt, dass wir einen Heiland haben müssen. Und Herr, wie schön ist es, dass wir verstanden haben, wenn wir verstanden haben, dass du der einzige Heiland bist und wir unser Leben dir anvertraut haben. Aber heute beten wir in besonderer Weise für solche, die diese Entscheidung noch nicht getan haben, die noch, wie man so sagt, auf dem Zaun sitzen, sich nicht entscheiden können. Wir beten als Menschen, die dich lieben, die zu dir gehören, wir beten in besonderer Weise für solche, die ihre Entscheidung noch nicht getan haben für Jesus. Wir beten darum, dass sie gerade heute das Evangelium noch einmal hören, dass sie gerade heute vom Heiligen Geist angesprochen werden und dazu bewegt werden, genau das zu tun, ihr Leben dir, dem Heiland, zu geben. In Buße. Und ja, aus meiner eigenen Verwandtschaft konnte ich einige Namen nennen. Herr Jesus Christus, erbarme du dich. Wir verstehen, es ist noch Gnadenzeit. Es ist noch Gnadenzeit. Und hilf uns als Einzelne nicht zu schweigen, sondern von dir zu sprechen, auf dich hinzuweisen. Es ist sowieso das Beste, was ein Mensch tun kann, wenn er sein Leben dir anvertraut. Und wir verstehen das. Hilf uns einfach, mutig zu sein. Und auch das Einfühlungsvermögen haben und die Weisheit zu haben, die Menschen richtig anzusprechen. Aber vor allem, Herr Jesus, es sind nicht wir, die wir überzeugen. Es ist der Heilige Geist. Wirke du heute. Anbetung sei dir. Amen. Amen.